Ready, Nils?
Ja.
Perfekt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Skirennläufer, Golf.
Hobbyist.
Hobbykoch. Tierliebhaber. Mhm. Reisender. Du bist schon unterwegs, sagen wir so.
Ich glaube, es sieht mehr danach aus.
Okay. Mit unserem heutigen Gast könnte man, glaube ich, zwei ganze Folgen füllen. Wir begrüßen und wir freuen uns extrem, dass du hier bist, Nils Hintermann.
Danke vielmals für die Einladung.
Nils, danke, danke, dass du da bist. Wie sitzt sich denn in den Ski-Q-Sesseln? Bequem, oder?
Ja, super. Richtig, richtig bequem. Nach einem langen Tag kann man da gemütlich noch eine Folge Podcast aufnehmen, ohne Gewissensprobleme.
Dann würde ich sagen, los geht's.
Der Podcast über den alpinen Skirennsport. Von und mit Marie und Mona.
Nur um ein paar Eckdaten zu geben zum Nils. Surprise, surprise, du bist Skirennläufer, das haben wir ja schon kurz erwähnt, sonst würdest du wahrscheinlich jetzt auch nicht hier hocken. Du bist aus Bülach in der Schweiz. 3 Weltcup-Siege, besonders taugt dir, glaube ich, Quidfell, oder? 2 der 3 Siege sind in Quidfell gewesen. Letzte Saison musstest du leider auslassen, weil du die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen hast. Diese Saison möchtest du wieder voll durchstarten. Kann man das so zusammenfassen?
Ist, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst. Voll durchstarten, da bin ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Planung geht jetzt mal nur bis Beaver Creek. Und da irgendwo durch auch sicher nicht die Erwartung irgendwie mit Podest, also da anzuschließen, wo ich aufgehört habe. Möchte aber auch nicht irgendwie um den 30. rumfahren. Also irgendwo in der dem dazwischen irgendwo zu sein, ein bisschen konkurrenzfähig zu sein, ist schon das Ziel und weiter darüber raus geht es eigentlich noch nicht. Es ist doch, hat sich viel verändert das letzte Jahr und waren jetzt auch nicht immer die einfachsten Skitage. Von dem her gibt es schon noch die ein oder andere Variable, wo man den Lösungsweg noch nicht ganz hat.
Bevor wir jetzt aber Richtung Beaver Creek schauen, nochmal zu dem Zwischendrin, was jetzt passiert ist. Du hast an der Seitenlinie zugeschaut. Wie war es denn für dich? Weil ich bin ja jetzt auch Zuschauerin und es ist schon nervenaufreibend, Ski-Weltcups zu schauen, oder?
Ja und nein. Einerseits, ich hatte auch sehr viele Verletzungen. Es war was komplett anderes dieses Mal für mich. Ich war körperlich so weit weg, dass ich mich eigentlich nicht mehr so wirklich als Skifahrer identifizieren konnte und war durch das auch vom Kopf her nicht so nahe dabei. Aber es war sicher spannend zum Zuschauen. Also gerade ein Franjo oder ein Alexi treiben schon ein bisschen
manchmal
auf die
zu
Spitze,
weit.
Vielleicht mal drüber hinaus. Aber es ist wunderbar zum Schauen, wie man sich retten kann, wirklich zum Teil so katzenartig sich noch irgendwie durchschlängeln und Positionen halten und fahren können, wo man eigentlich wo physikalisch fast nicht möglich sind. Von dem her richtig geil zum Zuschauen. Andererseits eben, wie du auch gesagt hast, nervös. Natürlich die ganzen Stürze, Unfälle muss man schon durchaus irgendwo durch ansprechen. Aber größtenteils auch wirklich eigentlich nur an einem Ort gewesen dieses Jahr oder letzte Saison.
Kannst du dann entspannt bei einer Tasse Kaffee zuschauen oder?
Ich habe Boromir zum Beispiel das Training eben geschaut, das zweite. Das wurde lustigerweise bei uns live übertragen. Also gerade im Eurosport, aber wurde live übertragen. Und aufgrund von dem, was im Training passiert ist, habe ich mich dazu entschieden, dass ich das Rennen gar nicht schaue. Also ich habe dort das ganze, beide Rennen, sowohl Super-G als auch Abfahrt, habe ich nicht verfolgt.
Und dann aber das Ergebnis angeschaut?
Ja, halt im auf der FIS-App, im Livestream, da habe ich dann einfach halt mal ab und zu reingeschaut, weil ich wollte einfach wissen, was geht, aber ich wollte es nicht sehen dort.
Darf ich fragen, warum du es nicht sehen wolltest?
Einerseits, ich finde Boromir, ich persönlich, eigentlich wirklich eine richtig lässige Strecke. Ich mag es auch, wenn man sich so ein bisschen in die Strecke eigentlich reinbeißen kann. Und Boromir bietet sich zudem eigentlich meistens gut an, aber man muss jetzt schon sagen, in den letzten 2-3 Jahren wurde Boromir oder hat das OK meiner Meinung nach schon einen mäßigen Job gemacht und es wurde immer ein bisschen gut geheißen und gut geredet und ja, aufgrund von dem und dann, was da passiert ist mit den ganzen Stürzen auch. Also es hat ein Teamkollege von uns genommen mit beide Beine Kreuzbandriss, es hat ein Cypress-Arasoi genommen. Und das war schon irgendwo, du musst dann sagen, hey, das ist wirklich auf Messerschneide. Meiner Meinung nach sogar auch dieses Jahr wirklich oder letzte Saison wirklich auch über dem Limit von der Präparation her. Und da muss ich einfach sagen, hey, ich muss nicht den TV anschalten zum Stürze sehen. Ich schau Skifahren oder Skirennen, weil es mir echt Spaß macht. Ich finde es geil, wenn sie ans Limit gehen können und Vollgas pushen. Zum Beispiel eben ein Saalbach-Weltmeisterschaften war genialste Werbung für den Sport, meiner Meinung nach. Und auch in Kitzbühel war wieder wirklich grandios zum Zuschauen. Und das sind Rennen, die machen Spaß. Aber wenn es dann so ist wie Bormio, das ist dann für mich mehr so, ja, man wartet eigentlich nur, bis der Nächste irgendwo im Netz liegt und das muss ich nicht schauen.
Verstehe ich das dann richtig, dass du Bormio nochmal mehr als andere Strecken einfach kritisch siehst, wie sich das entwickelt? Also ist da Bormio also für dich fast der Sonderfall?
Ich sehe nicht die Strecke, die sich kritisch entwickelt, ich sehe das OK, das einfach nur für mich einen ungenügenden Job macht.
Kannst du da vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen, also inwiefern?
Mit der ganzen Pistenpräparation einerseits. Ich finde, irgendwann ist es einfach über dem Limit, wie eisig, wie unruhig, wie schnell, wie unterschiedlich das sei anscheinend. Ich war ja selber nicht da dieses Jahr, oder letzte Saison. Und ich glaube, das wirklich Schlimme daran war, wie unterschiedlich die Kurven waren von den Schneebedingungen. Man ist von blankem Eis auf brutal aggressiv innerhalb einer Kurve, zum Teil innerhalb der Kurve sogar. Und das macht es eben so gefährlich, das macht es dann auch so unruhig, weil dann beißen die Ski mal, dann wieder nicht, dann hast du einen Schlag, dann weißt du nicht, ja, kommt jetzt die Schaufel beim Ansatz, kommt sie nicht, musst früher rein und auf einmal beißt und dann bist du eben im Tor drin. Und ja, darum, das war einfach, für mich war das jetzt wirklich dieses Jahr völlig über dem Limit und über dem Ziel hinaus, drüber hinausgeschossen.
Wenn du aber jetzt am Start gestanden wärst, ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass du trotzdem gestartet wärst. Macht das für dich einfach nochmal einen Unterschied, von außen drauf zu schauen? Kriegst du dadurch einfach nur ein bisschen extremer und von anderen Blickwinkeln mit, was abgeht und wie groß die Gefahr teilweise ist?
Ich glaube, es ist schwierig zum Einschätzen im TV, wie die Bedingungen wirklich sind. Ich habe nicht aufgrund der Bedingungen eigentlich ausgeschaltet, ich habe aufgrund dem ausgeschaltet, dass es sehr schwere Stürze gegeben hat und die Athleten sehr kritisch gesprochen haben über das und auf das Wort der Athleten habe ich mich eigentlich verlassen und gesagt, hey, ich will nicht sehen, dass irgendwo jemand im Netz liegt oder nicht nochmal. Und deshalb habe ich eigentlich nicht geschaut, weil das ist für mich nicht mehr Sinn und Zweck des Sports, es soll Spaß machen, es soll unterhaltsam sein, es sollen richtige Kämpfe ausgetragen werden auf dem Schnee und das ist wirklich cool und es soll nicht sein, dass es eben einfach ein Runterkommen ist und ja.
Ganz anders die Strecke in Kvitfjell. Eine deiner Lieblingsstrecken, oder?
Eigentlich ganz ehrlich, so Bormio und Kitzbühel sind schon eigentlich meine Lieblingsstrecken, weil eben ich mag es eigentlich.
Surprise!
Irgendwie habe ich einfach mit Kvitfjell eine komplette Hassliebe gehabt. Eigentlich war ich nie gut in Kvitfjell. Dann habe ich diverse Verletzungen von Kvitfjell mit nach Hause gebracht und auf einmal hat es angefangen zu laufen in Kvitfjell. Ich kann ganz ehrlich nicht groß sagen, wieso. Ich weiß, das erste Mal, wo wir das Super Weekend hatten mit 1., 3., 9., hat mir Atomic noch neue Ski mitgebracht. Und die haben von Anfang an genial gezogen, also war eine super Zusammenarbeit auf das hin, weil ich nach Peking wirklich richtig wütend war. Und habe gesagt, hey, wir müssen wirklich irgendetwas machen, da hat nichts funktioniert, für mich zumindest.
Und ihr habt was gemacht.
Und es war wirklich innerhalb von 7 Tagen, war bum, bum, bum und es war was Neues da. Und Atomic hat wirklich die Fähigkeit, niemand weiß wieso, aber wir können nagelneue Ski bringen und da hat jemand so relativ kleine Serien, also irgendwo 5 bis 10 Paar Ski. Und von den 5 ist einer immer gerade sofort rennbereit, auch wenn er noch neu ist. 2 bis 3 brauchen ein bisschen Arbeit und einer ist meistens immer tot. Also einer ist gut so für Steinski oder irgend sowas. Aber und wir haben wirklich, der Hutti hat einfach gerade den richtigen Ski mitgenommen von den 5. habe den ersten und zweiten, also eigentlich nur im ersten Training probiert. Sag, hey, das Gefühl war so gut, das zieht, das macht richtig Spaß, ich fühle mich spielerisch und frei. Wollen wir nochmal probieren, wenn es im zweiten Training nicht geht, dann wir haben noch eine Alternative, was das ganze Jahr sehr gut funktioniert hat. Das kriegen wir dann schon hin. Ich sage, also machen wir es nochmal so gut und dann mal zusammen hingesetzt beim Café. Sag, hey, Kanten ein bisschen runter und nehmen wir den. Sagt, ja, ist okay für ihn, passt so. Und dann erster, dritter und im Super-G noch neunter, also war wirklich ein spannendes Wochenende und das ist das Coole und das ist das, was so richtig Spaß macht mit Atomic, wie schnell die Wege sind, wie schnell auch das Ganze, eben solche Sachen auch möglich gemacht werden und wie gut sie auch zuhören können.
Also it's a match mit Quidfiel und it's a match mit Atomic.
Genau, so kann man sagen.
Gut zusammengefasst.
Die Mona hat ja ganz was Spannendes rausgefunden, ja, über genau. Die Strecke in Quidfiel.
Ich war auf Wikipedia, unser Freund und Helfer. Ja. Und da habe ich rausgefunden, dass Quidfiel die Strecke, die Weltcup-Strecke von Bernhard Russi mitentwickelt worden ist, dass der als Planer mitgestaltet hat. Ich habe erst ehrlich gesagt nicht einmal gewusst, dass es Planer und Entwickler von Weltcup-Strecken gibt. Ich habe halt gedacht, dass da irgendjemand sagt, okay, da fahren wir runter und basta.
Habe ich mal einen Auftrag. Geh mal schauen, welche Strecke nicht von Bernhard Russi gemacht worden ist.
Echt?
Okay. Also ich glaube Wengen genau, und Kitzbühel nicht. Uh-huh. Und ich glaube, der Rest ist ziemlich alles von ihm.
Weil er technischer Zeichner ist oder sowas? Kann das sein? Hat das mit seiner Ausbildung?
Das weiß ich nicht, aber er hat auch jede Olympiastrecke genau. von der Neuzeit eigentlich gemacht.
Wahnsinn.
Also Peking natürlich, Südkorea, Sochi, das war alles er. Und eben, es gibt ja auch in der Mitte von Quidfiel gibt es einen Sprung, der heißt Russisch-Sprung.
Ja, genau.
Das
ja.
kommt nicht aus dem Nix. Also es gibt eigentlich fast auf jeder Strecke gibt es einen Russisch-Sprung.
Okay, geil. Für die jüngere Generation, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber für die junge und nicht-Schweizer Community, Bernhard Russi ist einer der erfolgreichsten Schweizer Skirennläufer.
Er schafft irgendwie was, damit die Schweizer einfach überall schnell sind. Irgendwie hat er seine Magic Hands
da drin. Die letzten 30 Jahre waren ja die Österreicher auf denselben Strecken schneller als wir.
Irgendwas hat er verändert.
Glaube ich nicht.
Müssen wir mal mit ihm quatschen.
Ich glaube, es kommt brutal darauf an. Also ich habe mit ihm effektiv noch nie über die Art und Weise, wie man eine Piste baut, gesprochen. Also das ist jetzt rein mein Aspekt oder meine Sichtweise. Ich glaube, jeder Hügel, wenn du hinkommst, gibt einen gewissen hat eine gewisse Topografie und hat eine gewisse Linie. Und aufgrund von der Linie, je nachdem, zeigt sich dann auch, wie die Kurven und wie die ganze Abfahrt eigentlich gesetzt werden muss, sollte, kann, wie auch immer. Also wenn man, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Beaver Creek auch gebaut hat. Ich meine, da wäre es ja eigentlich genau mit dieser Achterbahn, es gibt ja auch einen Teil, der heißt ja Russis Ride und da hast du eigentlich alles ein bisschen drin und Quidfiel ist sicher nicht topografisch die schwierigste Abfahrt, einfach sehr schwierig zum Tempo immer überall hochzuhalten und mitzunehmen, aber das ist das Spannende, gerade auf der Abfahrt, dass sowohl technisch wie auch gleiten, wie auch langgezogene schnelle Kurven, langsamere Kurven, die verschiedenen Elemente mit Sprünge, Wellen und alles, dass man alles machen muss und alles können muss und am Ende vom Tag muss ein Marc Odermatt oder ein Kilde oder ich oder ein Franjo oder ein Alexi oder alle ein Vince, nicht, dass es heißt, dass ich habe noch einen Österreicher nicht erwähnt.
Aber wir bei SkiQ sind neutral.
Und international.
International, genau.
Dass man alles können muss und am Ende gewinnt wirklich der kompletteste Abfahrer. Also es kann nicht sein, dass es nur immer technisch ist, kann aber auch nicht sein, dass es immer nur voll Hockeyposition und Grind runter ist. Von dem her ist eigentlich für mich die kompletteste Disziplin.
Was bevorzugst du? Technische Passagen, langgezogene Kurven, Gleitpassagen, Sprünge?
Wirklich die Kombination, also eigentlich eine der lässigsten Abfahrten wirklich für Abfahrtsport ist eigentlich Beaver Creek. Es gibt kein Element, was der Abfahrtsport nicht haben muss, was dort nicht vertreten ist. Du hast mega Gleiterpassage oben, extrem steil danach, ja, wirklich extrem steil, sehr technisch. Du hast sehr lange, sehr schnelle Kurven, einen riesen Sprungparcours gegen den Schluss hin, wo du irgendwie dreimal, viermal 40 Meter am Stück eigentlich in der Luft bist. Das ist echt, ist wirklich cool. Und ja, es hat alles drin, was man braucht.
Es geht bald los, die neue Saison. Und du bist wieder im Starthaus. Kribbelt es schon ein bisschen?
Ich glaube eher noch sehr nervös. Eben, also einfach, es gibt sehr viele Unbekannte momentan. Ich habe zwar guten Vergleich sicher mit den Teamkameraden, aber da bin ich schon auch noch weit hinten dran. Und von dem her einerseits mit viel Freude ins Rennen, andererseits auch mit einer gewissen Demut und Unsicherheit.
Jetzt muss ich ganz was Blödes fragen. Bist du in der WCSL in den 30?
In der Abfahrt schon noch, ja.
Hat man bei so einer Erkrankung einen verletzten Status?
Ja.
Aber hättest du das gewusst, Mona? Nein.
Nee, da ist sogar die FIS selber gekommen. Und das war von Anfang an klar, dass das Verletztenstatus gibt. Ich kenne jetzt da die Richtlinien nicht ganz genau, wenn ich ehrlich bin, aber bin von, was war ich in der Abfahrt? War ich, glaube, Nummer 6 auf der Welt. Also WCSL, und jetzt bin ich, glaube ich, 12, wird einfach verdoppelt. Und das ist der Grund, wieso nach Beaver Creek mein erstes Rennen sein wird und nicht Copper. Im Super-G war ich, glaube ich, etwa 8. oder 29. Und wenn man das verdoppelt, ist man...
ja.
genau. Aber von dem her auch nicht so dramatisch. Heißt, ich kann jetzt mich mehr auf eine Disziplin momentan fokussieren. Es war ja nicht nur die Krankheit, also ich war nicht nur ein Jahr weg und muss den Körper neu aufbauen. Es ist ja auch, ich habe ein Jahr Entwicklung bei den Skiern verpasst. Also ich muss mir auch da komplett neu alles machen. Ich muss die Modelle richtig kennenlernen und nicht nur in der Theorie kennenlernen, was der Unterschied ist, sondern effektiv, wie geht man damit um und welches Modell passt für welche topografischen Merkmale der Strecken, welche für eher weich, welche eher für hart, eisig, schnell, langsam, was auch immer. Und das gibt halt schon auch relativ viel Arbeit, gerade dann, wenn man überlegen muss, ja, es gibt noch eine Bindung, es gibt noch eine Platte und es gibt dann vor allem noch Schuhe. Und da dann das richtige Setup zu finden, das ist auch noch momentan eine Challenge für sich selber.
Aber auch spannend zu sehen, dass du wirklich auch äußerst, hey, in einem Jahr entwickelt sich auch das Material um so viel weiter.
Ja, das ist immer das Spannende. In der Schweiz, in den Schweizer Medien gibt es immer Ende Saison, so im April rum, wenn wir den letzten Skikurs haben. Dann ja, noch die Skitests.
Skikurs. Wie, genau. Weißt du, wer einen Skikurs hat? Die Kinder bei meiner Mama zu Hause. Die ist nämlich Skilehrerin.
Wie sagt man euch Skicamp?
Skitraining oder so, ja, genau.
Also das letzte Camp heißt dann immer...
Wir halten fest, Nils Hintermann ist Skikurs. Im Skikurs.
Genau. Kein Problem. Vielleicht müssen die Österreicher auch mal gehen.
Ja.
Der war jetzt bodenlos.
Aber der war
aufgelegt. Ja.
Und dann gibt es immer so die ominöse Schlagzeile, ja, die Skitests. Ja, das ist kein Skitest dort, das ist einfach weiter. Also es gibt halt permanent gibt es Updates, Weiterentwicklungen, neue, komplett neue Modelle, und es geht nie, das hört nie auf. Also es kommt all paar Wochen, Monate kommt wieder was Neues und es geht wieder weiter und wieder weiter. Also es ist wirklich ein never ending story und never ending process vor allem. Und das macht es durchaus eben auch noch spannend, aber heißt aufholen Wissen macht es umso schwieriger, weil du bist eigentlich ein Jahr hinten dran. Es ist wie wenn man im Rechnungswesen mal irgendwie abgeschaltet hat für 2-3 Monate und dann das Gefühl hat, ja, man kann jetzt da wieder reinsteigen. Es fehlt halt das ganze Wissen dazwischen noch, oder?
Oder so wie die Mona und ich, wenn wir mal 2 Tage nicht in die E-Mails schauen. Dann denken wir uns auch schon so,
Schöner Moment.
Du hast zuerst Unbekannten angesprochen. Mich würde mal interessieren, wenn man länger weg ist, wie ist denn das dann, wie fühlt sich Geschwindigkeit dann an? Ist man da erst einmal ein bisschen überfordert auch mit...
Ein bisschen.
Ja?
Völlig. Also der erste, also Riesentorlauf war wirklich überhaupt kein Problem. Da habe ich mich auf Anhieb richtig wohl gefühlt wieder. Super-G war schon ziemlich zäh in Zermatt. Und dann vor allem Abfahrt war totale Überforderung im ersten Moment. Das ist alles, normalerweise ist man als Athlet oder als Fahrer, wenn man fährt, ist man eigentlich, also nur nicht nur mit dem Blick, sondern auch mit dem Kopf Minimum 1-2 Tore weiter vorne schon. Ich war knapp beim Tor, als ich beim Tor war. Das ist alles so Star Wars mäßig, wenn sie da Lichtgeschwindigkeit reinhauen. So hat es sich ein bisschen angefühlt, das Blickfeld wurde immer kleiner und kleiner. Und da hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, nur schon, dass man da wieder normal so fahren kann, dass man effektiv etwas probieren kann und machen kann und nicht nur immer am Reagieren ist.
Also jetzt macht auch Sinn, dass du vor ein paar Wochen ein Interview gegeben hast und gesagt hast, es fühlt sich an wie Science Fiction oder Science-Fiction-mäßig.
Genau. Mich würde interessieren, du hast schon gesagt, der Körper, der wurde ja auf null runtergefahren. Der wurde sozusagen neu programmiert. Durchhaltevermögen, Kampfgeist, Motivation, das ist ja alles gleich geblieben. Wie ist es, wenn man, wie du vorhin gesagt hast, gar nicht mehr sich fühlt wie ein Athlet? Da geht es ja nicht darum, dass nur das verletzte Knie, die verletzte Schulter oder so heilen muss, sondern der ganze Körper.
Wo fängt man an? Im Grundlagenbereich mal Ausdauer machen. Nein, also wirklich, also das war das Erste, was ich wieder gemacht habe, weil ich wusste, hey, ja, es war kein Desinteresse, zum nochmal zurückzukommen. Mhm. Also ich wollte es eigentlich schon, aber ich habe es einfach nicht gefühlt am Anfang, wie es wieder ist. Oder wie es, habe nicht als Sportler so gefühlt. Und habe mich wirklich einfach mal aufs Rad, auf den Ergometer, wenn du dann mal so, wenn normalerweise so Grundlagenausdauer war so bei mir, so um die 170 Watt plus minus, also so Zone 1.
Mona, das ist bei uns ein HIIT-Training.
und das für, kann ich 2-3 Stunden lang so fahren. Ich habe keine 35 Minuten durchgehalten bei 100 Watt und war danach wirklich am Ende. Und dann hat man das halt wieder wirklich viel aufs Rad und machen. Das war am Anfang gefühlt nichts weitergegangen.
Aber war das schon parallel noch zu der Bekämpfung der Krankheit oder gab es da den Tag, wo man gesagt hat, boah, du bist krebsfrei, du bist good to go, um zu trainieren?
Also ich habe am Anfang, vor allem nach den ersten oder während den ersten 2 Infusionen, habe ich schon noch trainiert, nicht mehr als Athlet sozusagen, sondern versucht in Bewegung zu bleiben, so ein bisschen ganz wenig Kraft, Erhaltung gemacht, dass einfach nicht alles ganz so verloren geht, immer wieder aufs Rad gegangen und so. Und dann eigentlich nach der 2. Infusion war's vorbei. Also da habe ich eher den Kampf gehabt, komme ich vom Bett auf die Couch. Da wurde das System wurde einmal wirklich genullt und komplett ausgequetscht. Irgendwann hat man dann gesagt, hey, ja, also ich durfte immer Sport machen, auch die Ärzte, es hilft auch, aber schau einfach, was geht. Übertreib es nicht, weil der Körper hat einfach keine Zeit und keine Kraft, sich zu regenerieren. Also sogenannte so Superkompensationen und so ist einfach inexistent.
Und der Körper hat ja den Fokus auch auf etwas anderes legen müssen.
Genau. Und dann ging es halt irgendwann eben von Sport machen einfach zum Spazieren gehen, zum Beispiel. Und halt irgendwie ein bisschen frische Luft, wenn es nur irgendwie ein bisschen durch die Stadt laufen und irgendetwas irgendwo trinken ist oder zu einem Hockey-Match gehen, das war dann halt so ein bisschen die Bewegung und die Abwechslung für den Tag.
Also ich habe Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, jetzt zurückkommen, wieder im Stadthaus stehen, Hut ab und ich glaube, man kann es als den größten Erfolg wahrscheinlich deiner Karriere
nicht wahrscheinlich, ja, ziemlich fix, ja.
Und nicht nur Karriere, sondern deines Lebens, oder?
Wahrscheinlich, ja. Sehr schön. Ich hoffe, es kommt nichts mehr.
Von der Alessia Bösch haben wir gelernt, Holzerlange auf Schweizer.
Genau.
Holzerlange. Schön, dass du wieder zurück bist, auf jeden Fall.
Ja, es macht Spaß. Jetzt mal genießen und schauen, zu was noch geht und wie lange das noch geht.
Und da hast du eine Zwischenzeit und ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mona, Kuche. Du hast ein Format auf Social Media ins Leben gerufen.
Genghis Kuche.
Wie? Genghis?
Genghis Kuche.
Genghis Küche. Genghis Küche.
Genghis.
Genghis Küche.
C-I-N-G-H-I. Genghis Kuche.
Genghis Küche.
Genau. Genghis Kuche.
Genau.
Okay. Wir werden es weiterhin versuchen. Was ist denn das? Wie kamst du auf die Idee?
Ich habe schon immer sehr gerne gekocht. Sieht man vielleicht auch. Finde ich per se nicht so abwägend.
Wir lieben es
auch.
Nein, es hat wirklich immer schon sehr gerne gekocht. Und dann habe ich gesagt, hey, was könnte man machen? Einerseits die Zeit zu vertreiben, kochen tue ich sowieso. Wieso macht man nicht irgendwie was draus? Und so ist das irgendwie so eine Nacht- und Nebelaktion am Abend, ist die Idee mit meiner Frau irgendwie entstanden und eine Woche später haben wir mal der Corinne, die erste, Also, ja, komm.
Corinne Sutter.
Genau. Ja. Hey, hat das Lust zum Mitmachen, ich bräuchte das und das und that's it. Und dann ist es wirklich gut angekommen und war richtig lustig. Und, aber es ist halt wirklich sehr extrem viel Aufwand, weil ich bin wirklich komplett talentfrei, wenn es um so Schneiden, Video, Kameras etc. geht. Da habe ich sehr eine talentierte Frau zum Glück. Aber es ist halt schon dann sehr, sehr viel Arbeit, vor allem für sie.
Ja, ja, wenn sie mal Zeit hat, und wir bräuchten manchmal auch
Unterstützung. Aber darf sie es dann wenigstens essen?
Und ja, 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 das natürlich schon.
Also
ja.
Faire Bezahlung.
Ja, 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 ja. Okay. Nein, also das.
Und dass ihr mal wisst, es gab für Justine Murisier Fleisch da da.
Genau.
Christoph Innerhofer hat sich Tiroler Schlutzkrapfen gewünscht.
Ja.
Bert Voigt a Gordon Bleu.
Genau.
Und die Frage, die jetzt noch offen ist.
Wichtigste Frage.
Muss man aktiv im alpinen Skirennsport sein oder ein Weltcuprennen gewonnen haben? Oder könnte es womöglich auch sein, dass die Ski-Q-Mädels sich da auch einmal ein Gericht wünschen dürfen?
Müssen wir mal schauen, ob es und wie es weitergeht. Also es steht wirklich noch nicht richtig fest, was wir wieder machen. Ob wir noch mal was machen, weil eben, es ist wirklich viel Aufwand.
Aufwand, ja.
Aber vielleicht von unterwegs einfach ein, zwei Gerichte.
Wir nehmen
mit den Teamkollegen. Hast du eine
Küche irgendwo?
In Amerika jetzt?
Wir nehmen ein Instant-Nudels.
Aber man muss ja dann auch noch...
gemacht man ist hinter
nicht. Aber man so, muss ja jetzt machen wir die Packung. Gehen.
Ja, aber Instant-Nudeln, Nils. Packung auf,
das
Wasser
machen,
rein,
umrühren.
Mona, ja,
nein,
wirklich. Also, das nehmen wir nicht. Na, wir haben uns gedacht, irgendwas Österreichisches, vielleicht so Kaiserschmarrn oder so.
Hat sich der Manuel Felder schon gewünscht.
Echt? Ah. Oh, Manu.
Also ist auch schon online. Das war
das
der zweite,
gar nicht
glaub,
gesehen.
Zweite oder dritte.
Na, also,
war das?
Falsch recherchiert.
Ja.
Haben wir nicht alles angeschaut.
Oh, yeah.
Tut uns leid.
Ja. Aber das besprechen wir noch. Gell?
Das besprechen wir später. Ich muss jetzt zuerst mal schauen, hey, machen wir es nochmal? Wie machen wir es? Und dann...
Aber ist es geplant, dass es weitergeführt wird?
Nein, es ist noch nicht fix entschieden, dass es weitergeht. Hm. Oder also der Wunsch ist sicher da, dass es weitergeht, aber in welcher Form oder in welchem Format, das ist noch extrem ungewiss.
Und es hat ja auch einen wunderschönen Grund, dass die Zeit dafür fehlt.
Genau.
Du bist ein
genau,
bisschen eingespannt.
Genau. Darum müssen wir schauen.
Du hoffst mal einfach, du hast keine Zeit zum Kochen.
Ja, das eigentlich hoffe ich schon auch.
Aber kochst du, wenn ihr unterwegs seid, auch manchmal mit den Teamkollegen? Wenn ihr in so Apartments wohnt?
Dann haben wir einen eigenen Koch dabei. Und schlussendlich eben, also auch Beaver Creek oder so ist halt schon, also die Zeit für solche Sachen ist dann halt wirklich nicht. Also man, ein Abfahrtstraining zum Beispiel, das fängt um 12 Uhr irgendwo an, Beaver Creek, bis unten, bis Mittag gegessen habe, ist 2, also 14 Uhr. Dann hast du noch irgendwas Kondi, hast Video, beim Servicemann vorbeigehen, dann ist 17 Uhr, dann musst du noch irgendwie mal irgendwann doch auch mal duschen, bereit machen, hast wieder mal noch Sitzung, Abendessen und so. Es bleibt dann schon sehr wenig Zeit.
Wer kann vom Team noch gut kochen? Oder wer kann schlecht kochen?
Ich weiß es wirklich nicht.
Wer kann gut essen?
Alle.
Außer du.
Alle, wirklich alle. Vor allem Franjo und Rösti und Rogi und Alexi und Boisse. Also alle. Wirklich alle. Also am Hunger und der Fähigkeit zu essen liegt es ganz sicher nicht bei uns im Team. Eher wie viel hat die Küche gekocht.
Aber habt ihr da auch immer einen Koch mit aus der Schweiz oder... Aus Amerika dann?
In Nordamerika haben wir einen Schweizer, der in Nordamerika aber arbeitet und dort kocht.
Cool. Okay. Gibt es dann auch manchmal so Fondue und Schweizer Gerichte?
Schwierig, weil halt die Zutaten sehr schwierig sind.
Das habe ich nämlich auch schon gelernt. Für ein Schweizer Fondue brauchst du einen bestimmten Käse.
Oder verschiedene, aber
ja, genau.
Einfach schon guter Käse. Ja.
Welcher Käse ist das?
Ich weiß es nicht mehr.
Also genau. Wirklich richtig gut sind so Fondues von Fribourg. vor allem für Alexi ist es ganz wichtig, dass es von da kommt. Naja, es kann einfach ein bisschen Geschmackssache. Ich mag es einfach sehr, wenn es ein bisschen rezenter ist, ein bisschen mehr Würze hat, mehr so ein bisschen Bergkäse. Übrigens, Marc Odermatt hat sich auch schon ein Fondue gewünscht, wo wir komplett selber gemacht haben.
Wow. Käse das habe ich angeschaut.
Genau.
Ja.
Also da kann man auch lernen, wie man den Fondue
Burger
macht.
Den Burger von Rogi und Cola Macho, genau. Habe ich gesehen.
Ja.
Und die Videos sind 1A zusammengeschnitten. Also ja. Liebe Grüße an deine Frau. Hat tip-top-Job.
Ja, wirklich, wirklich gut. Wir haben nur noch ein bisschen Probleme mit rausfinden, wie man es in besserer Qualität auf Instagram hochbringt. Irgendwie scheint das nicht zu funktionieren bei uns.
Da haben wir Tipps später.
Ja. Beziehungsweise, wie man es exportieren kann.
Ja. Wir haben vorhin ja kurz, super spannend, die Sicherheit im Skirennsport angesprochen, die im Fokus steht. Du hast auch geäußert, dass es für dich ein Unterschied ist, jetzt zurückzukommen, das Material hat sich weiterentwickelt. Es gibt ja auch Veränderungen in Bezug auf schnittfeste Unterwäsche und Airbag-Systeme. Hast du das jetzt schon testen können oder bist du davor schon damit gefahren?
Ich fahre, glaube ich, seit 3-4 Jahren schon mit Airbag. Ich finde es per se eine gute Sache. Ich finde allerdings, dass man eine Pflicht draus macht, finde ich den falschen Ansatz.
Was wäre für dich der richtige?
Dass man es freilässt. Weil so wie letztes Jahr dann, dass man nachher Sondergenehmigungen für 3/4 der Fahrer macht, weiß ich dann nicht, ob man da eine Pflicht wirklich braucht. Und schlussendlich soll es ja auch für den Markt wirtschaftlich bleiben und nicht jemanden einfach eine Mandatsposition eigentlich geben. Weil wenn es so eine Pflicht braucht, meiner Meinung nach, ist das Produkt vielleicht noch nicht so ausgereift, wie es sein sollte, dass jeder Fahrer von sich aus sagt, hey, das will ich und das brauche ich.
Gibt es diese Airbag-Systeme eigentlich in verschiedenen Größen? Werden die angepasst?
Ja, ja.
Ah, die werden angepasst.
Also sie haben schon einfach gewisse Standardgrößen. Mhm. Man kann dann vor allem so die ganzen Kleber und alles verstellen, was für einen passt. Aber die größten gibt es schon, also die sind schon fix. Aber also ich habe wirklich kein Problem damit. Ich verstehe es, wenn gewisse Probleme haben. Aerodynamisch ist es mittlerweile sogar fast ein bisschen vorteilhaft, wenn man Airbag trägt, weil es hinten auch zum Helm ein bisschen schöner schließt. Also eigentlich wird man tendenziell meiner Meinung nach eher schneller als langsamer mit Airbag. Die schnittfeste Unterwäsche ist sicher gerechtfertigt, gar kein Thema. Braucht es auch da wieder eine Pflicht. Ich wäre, glaube ich, wirklich einer von denen, wo es nicht tragen würde, wenn ich nicht müsste.
Bekommt ihr das von Swiss Ski zur Verfügung gestellt?
Ja.
Auch der Nachwuchs- und Europacup?
Weiß ich nicht.
Weil es ist ja natürlich auch für Nachwuchs- und Europacup-Fahrer, wenn die Pflicht besteht, eine Kostenfrage.
Ja. Können wir leider nicht drüber reden, weil... Keine weißt. Ahnung, ja. Was. Ich habe es sehr, sehr nahe. Eben, also ich mag die Jungs von Dainese sehr. Ich mag das Produkt auch extrem. Also ich fühle mich effektiv besser mit dem Airbag als ohne Airbag. War wirklich die letzten Jahre schon immer in sehr engem Austausch mit ihnen auch. Sie hören auch sehr gut zu. Sie nehmen wirklich Sachen auch auf und versuchen, Lösungen zu finden. Und von dem her eben, das macht voll Spaß, ich stehe voll dahinter. Ich bin einfach kein Fan, wenn man etwas mandatory machen muss. Da ist bei mir einfach immer so ein bisschen Beigeschmack dabei. Hat nichts irgendwie mit Rebell oder irgendwas zu tun, sondern einfach auch, dann müsst ihr euch noch mehr anstrengen und noch etwas Besseres machen, damit wie logisch ist für jeden, dass man das trägt.
Du hast zuerst gesagt, du würdest die schnittfeste Unterwäsche, wenn es jetzt nicht mandatory wäre, gar nicht tragen. Warum nicht?
Also einerseits ganz klar, also die Dresse sind relativ dünn, alles. Schnittfeste Unterwäsche hat ja so eine Naht drin, die ja schnittfest ist. Diese Naht besteht, glaube ich, aus irgendwie aus Metall oder Stahl oder was auch immer. Wenn man bei minus 20 Grad schon relativ kalt hat und die schnittfeste Unterwäsche auch noch anhat, kühlt man noch schneller aus. Das ist der erste Punkt, dass ich es wirklich gerade im tiefen Winter, wo es wirklich kalt ist, noch schwerer fällt, sich richtig zu bewegen dann. Wenn es Frühjahr ist, wäre ich sofort dabei zum Tragen, weil es kühlt und das macht es deutlich angenehmer. Aber es hat wirklich hat effektiv für mich ein bisschen Einfluss auch auf die Leistung. Und wenn ich zu kalt habe, ist einfach, fühle ich mich dann nicht mehr wohl. Und zudem ist so der Schnitt, beziehungsweise wie es passt dem Meinen und alles, ist für mich noch nicht so wirklich zufriedenstellend, das Ganze. Drum, ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt tragen, wenn ich es nicht müsste, weil...
Zieht man unter der schnittfesten Skiunterwäsche noch eine Skiunterwäsche an?
Gute Frage.
Ich weiß es nicht, ob also man es so generalisieren kann. Ich glaube, extrem individuell, ich okay. nicht.
Okay. Aber schon eine Unterhose.
Ja. Ja, das sonst schon. Wird's kalt. Okay. Das schon.
Wir haben ja, aber wie sollen wir das wissen?
Ja, klar. Na, das sind super Fragen.
Ja. Ja, es ist eigentlich wie ganz normal die normale Skiunterwäsche auch.
Ja. Aber weil du ja sagst, es besteht ein bisschen so aus Metall, Stahl und wie sowas, kratzt es nicht?
Das geht eigentlich ziemlich gut. Das ist kein Problem, nein.
Okay. Die Marie hat ja gerade schon angesprochen, Unterwäsche, Airbag. Die dritte Regel ist ja, sind ja die Carbon-Schienbeineinlagen, die verboten werden. Was sagst du dazu?
Er lacht. Das ist lächerlich. Das hat keinen Einfluss auf Performance, meiner Meinung nach. Die Österreicher haben sie auch getestet.
Ja.
Also erstens, sie können einfach nicht damit fahren. Aber es wäre jetzt auch nicht schneller. Also ich glaube, das Sicherheitskonzept ist extrem wichtig. Irgendwo müssen sie anfangen, sie müssen irgendwo den Hebel ansetzen. Dass es dann auf Sachen sind, wo sie selber kein Geld ausgeben müssen, ja, ist irgendwo durch schon logisch. Mhm. Aber ich bin jetzt echt froh, dass mit unserem ehemaligen Swisski-Präsident ein neuer CEO bei der FIS gibt.
Urs Lehmann.
Genau. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Thema. Ich hatte letzte Woche noch schnell die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich ein großes Thema, das er angehen möchte. Das ganze Sicherheitskonzept, auch gerade das, was wieder in Chile passiert ist mit dem Matteo Franzoso, dass da die FIS schon auch ein bisschen in die Bresche springen muss und das Ganze nicht nur den Nationalverbänden überlassen kann, wie was gemacht wird. Mhm. Und, ja.
Was mich aber interessieren würde, jetzt in der Saison, in der du selbst nicht am Start gestanden bist, wie hast denn du allgemein die Debatte erlebt? Hast du hin und wieder mal in die Zeitungen
Debatte
gelesen?
Um was?
Die Debatte um die Sicherheit, aha. Die ist ja letztes Jahr schon durch Sarah Saar, Kilde und Co. wirklich aufgebrodelt.
Das finde ich auch einen guten Punkt, den er jetzt anspricht. Vielleicht ist in der Schweiz nicht einmal so präsent gewesen, also wie in den österreichischen
und in den deutschen. Also ich weiß es nicht, wie es bei euch war. Also bei uns war sicher in Bormio war natürlich schon auch, ist es heiß gelaufen, dass die ganze Debatte. Aber es ist immer einfach zu sagen, wenn etwas passiert ist.
Ja.
Ich finde, solche Gespräche müssten halt bevor etwas passiert geführt werden und nicht erst, wenn es soweit ist. Und das ist ein bisschen das Problem oder halt die Schwierigkeit, oder wo setzt man genau an, was macht man und. Aber mir ist es jetzt nicht so präsent vorgekommen, dass es bei uns eine große Debatte war, die letzten Winter. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht so wirklich die Sachen verfolgt. Also eben durch das ist mir irgendwo durch auch, also es hat Spaß gemacht zum Schauen. Ich habe viel geschaut, war auch da und dort mal vor Ort zum Zuschauen. Aber habe dann mich auch gefreut, dass so meine zwei, drei Lieblingssportarten nebendran halt wieder am Laufen sind und aufblüht und habe da halt schon auch sehr viel Zeit investiert in die Sachen drum. Ich habe vielleicht eigentlich auch nicht gerade jeden Zeitungsbericht gelesen und auch nicht gerade jede Headline gelesen. Was die Sachen anbelangt, kann wirklich auch sein, dass es vielleicht, oder dass die Thematik ein bisschen an mir vorbeigegangen ist.
Aber du hast uns ja trotzdem schon ganz viele tiefe Einblicke gegeben. Die drei Lieblingssportarten neben dem Skifahren wären Hockey,
Golf, Formel 1 und Hockey.
Oh, Formel 1. Wer ist dein Lieblingsfahrer, Lieblingsteam?
Verstappen. Ich bin eher Lando Norris.
Ich auch.
Bei dir?
Lando. Ja. Oh. Schon ein Süßer, oder?
Ist jetzt noch schwierig, aber ich bin Fan, wenn jemand einfach sich selbst ist. Und
ja, aber das ist der Lando auch. Der Lando. Aber ist ja auch so.
Finde ich nicht.
Echt?
Finde ich schon sehr gesteuert, auch von McLaren, was er genau sagt und was sie sagen dürfen und wie sie sein dürfen und. Und Max Verstappen sagt es jedem einfach gerade ins Gesicht, was er denkt. Und das schätze ich und ich finde das eine extrem coole Eigenschaft. Und bei ihm finde ich es einfach auch lässig, wie was er für ein Vollblut-Racer ist, geht noch Nürburgring Langstrecke fahren. Also er lebt für das und das sieht man ihm an. Und ja, es, man sieht es und ich finde es auch wirklich schön, wie er am Struggeln ist und wie gut er damit umgehen kann, auch mit dem Auto und allem. Und finde das wirklich spannend so, ja.
Das ist jetzt auf jeden Fall auch eine Thematik, über die wir stundenlang sprechen könnten.
Und wir werden nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das ist auch voll okay.
Finde ich richtig cool.
Stell dir vor, jeder würde den gleichen mögen.
Nein. Ja. Also ich finde ihn ja auch cool, Max. Aber Lando, Gemona.
Lando ist Lando.
Lando ist Lando.
Jetzt wissen wir, du bist der Formel-1-Fan. Wir wissen, du bist der Golf-Fan. Du hast viele Facetten, viele Talente. Bist du musikalisch?
Absolut talentfrei.
Ich finde es immer so cool, dass er sagt, absolut talentfrei.
Nee, kann ich wirklich überhaupt nicht.
Reicht es für die Triangel, glaubst du?
Oder,
für
oder Blockflöte?
Ich glaube, das Basic-Wissen, was Rhythmus ist, ich glaube, da fangen wir an. Drum, ich glaube, schon mit Triangel wird es wahrscheinlich schon schwierig.
Aber du darfst dir jetzt trotzdem, ob musikalisch oder nicht, du darfst dir jetzt ein Lied wünschen. Wir nehmen nämlich am Ende jeder Episode ein Lied auf die Ski-Q-Playlist. Wir haben schon einen wilden Mix, zum Beispiel Patrick Feuerstein hat den Ski-Twist von Hansi Hinterseer draufgegeben, Alessia Bösch von Maiberg sympathisch und wir haben vorgelegt mit TikTok von Kesha und
Wackelkontakt.
Jetzt musst du
Ich bin ein kleiner Schlagerfan. Was hörst du für Musik?
Alles.
Alles.
Wirklich alles. Also querbeet ein. Wir wollen einfach nie so die Extremen.
Ja.
Da bin ich dann, also wenn es im Elektro Richtung Hardstyle geht, bin ich dann ziemlich schnell raus.
Schau, jetzt haben wir was gemeinsam.
Aha. Da fühlt sich dann der Franjo daheim. In den Extremen. Oh. Aber er kann dann auch problemlos Slayer hören oder so. Da bin ich dann auch wieder raus. Aber bei mir ist ein bisschen alles.
Und wenn du jetzt ein Lied auf die Playlist packen könntest, welche?
Ja, alles relativ neu und eigentlich noch keine wirkliche Klasse dabei. Machen wir mal von Metallica Nothing Else Matters.
Das ist ein sehr cooler perfekt. Klassiker.
Das ist doch gut. Der Mix wird immer besser.
Ja.
Genau.
Also. Das passt, das nehmen wir.
Super.
Ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden weiter plaudern. Die Stühle sind bequem.
Das ist so.
Es sind man approved?
Ja. Wir haben echt ein sehr, sehr tolles Gespräch gehabt. Es ist ein bisschen heiß. Wir sind schon ein bisschen müde heute.
Genau.
Aber von Herzen vielen Dank, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass du einen Teil deiner Geschichte geteilt hast, dass du so tiefe Einblicke in den alpinen Skirennsport gegeben hast. Und ich glaube, wir drücken dir einfach nur ganz, ganz fest die Daumen, werden super nervös vom Fernseher sitzen, oder Mona?
Wir freuen uns schon extrem, wenn du am Start stehst wieder.
Ja.
Und vielen, vielen Dank.
Alles Gute dafür.
War wirklich spannend und auch danke für die Glückwünsche und fürs Daumen drücken.
Aber wir müssen ja noch besprechen da mit dem Kochen. Das machen wir jetzt dann gleich noch.
Da melde ich mich dann.
Ich glaube, es war ein Nein.
Wir haben es verstanden.
Es ist kein Nein, es muss jetzt erst mal entschieden werden, wie es weitergeht überhaupt. Okay. Sonst ist ja jedes Gespräch ist eigentlich ein bisschen Zeit verschwendet.
Aber wie viele haben die jetzt schon gefragt, ob du für sie kochen kannst? Das sind wahrscheinlich die Ersten, oder?
Nein, es sind wirklich nicht die Ersten.
Auf der Warteschlange, auf welcher Position sind wir circa?
Naja, eins. Okay, er zwinkert.
Ich möchte nur nicht wissen, was für prominente Namen da schon draufstehen. Ja.
Danke euch.
Und
start gut in die Saison.
Vielen Dank.
Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi.
Ciao, ciao.